Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und Herrn Jesus Christus. Amen. Heute geht es weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 22, ab dem Vers 11 bis 22. Da ich aber nichts mehr sah vor dem Glanz jenes Lichtes, musste ich an der Hand geführt werden von denen, die bei mir waren, und so kam ich nach Damaskus. Ein gewisser Hananias, ein Mann gottesfürchtig nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis empfangen hatte von allen dort wohnenden Juden, kam zu mir, und zu mir herzugetreten, sagte er zu mir: Saul, Bruder, werde wieder sehend. Und ich wurde sehend zu eben dieser Stunde und sah ihn. Und Hananias sagte: Der Gott unserer Väter hat dich bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und einen Ruf aus seinem Munde zu hören. Weil du wirst Zeuge für ihn sein, vor allen Menschen, von dem, was du gesehen hast und gehört hast. Und jetzt, was zögerst du? Steh auf, lasse dich taufen und lass dir deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Es geschah aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und während ich im Tempel betete, geriet ich in Entrückung. Und ich sah ihn, und er sagte zu mir: Beeile dich, gehe hinaus aus Jerusalem, und zwar schnell. Deswegen, weil sie dein Zeugnis über mich nicht annehmen werden. Und ich sagte: Herr, sie wissen doch, dass ich es war, der die Glaubenden an dich ins Gefängnis werfen ließ und sie prügeln ließ in den Synagogen. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, da war ich sogar selbst dabei und stand und hatte Wohlgefallen daran und bewachte die Kleider derer, die ihn töteten. Und er sagte zu mir: Geh, weil ich werde dich weit aussenden zu den Völkern. Sie hörten ihn aber bis zu diesem Worte zu, und dann erhoben sie ihre Stimme und schrien: Beseitige den so Beschaffenen von der Erde, denn es geziemt sich nicht, dass er lebt. Soweit die heutige Stelle aus der Apostelgeschichte. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jedes Kind, jedes Mädchen, jeden Jüngling, jede Frau und jeden Mann, der dein Wort hört und dem vertraut, der dich gesandt hat, mit ewigem Leben beschenkst, sodass er nicht ins Gericht kommt, sondern jetzt schon hinübergegangen ist aus dem Tod in das Leben. Ich danke dir für dieses Geschenk. Amen. Wollen wir kurz ein bisschen in Erinnerung rufen, was letzte Woche los war? Paulus der Kleine, heute in Jerusalem, heute noch einmal in Jerusalem. Und in diesem Moment selbst gegründet im Frieden. Jerusalem, Gründung des Friedens, könnt ihr euch erinnern, dass ich euch dieses Bild gegeben habe von Jerusalem, die rechte Hand Gottes, der hervortretende Sohn, gekreuzigt und zerschlagen, führte dich mit seinem Stab zum Ruheplatz am Wasser. Ein Künstler hat es so dargestellt. Paulus in Jerusalem war zu jener Zeit ein gesuchter Mann und hätte es damals schon die Kriminalpolizei gegeben, mit den Möglichkeiten, Fahndungsfotos auszuhängen, dann wäre wahrscheinlich an jeder Ecke so ein Bild gehangen, gesucht. Aber sie wussten nicht genau, kannst du das einmal kurz weiter tun? Sie wussten nicht genau, wie der Paulus ausschaut. Der war ja relativ selten in Jerusalem. Hat er jetzt lange Haare oder hat er sie sich scheren lassen? Hat er einen Gelübde, ja oder nein? Keine Ahnung. Meistens erkennt man später den Menschen oft nur an seinen Augen. Die Augen sind ja der Spiegel der Seele. Und was rundherum ist, kann ja sich verändern. Paulus war gesucht, Saul war sein Name, Deckname Paulus, haben sie sich gedacht. Und der Steckbrief hat einige technische Daten enthalten. Er war ein Zilizier, kein Judäer, so wie ich behauptet habe. Er war ein Römer von der Staatsbürgerschaft. Also mit den Feinden hat er etwas am Hut gehabt. Er war Israelit von der Volkszugehörigkeit und von der Stammeszugehörigkeit, ein Benjaminit und kein Juda, nicht aus Juda. Ein Ex-Pharisäer, ein Ex-Jude aus der Religion, von der Religionszugehörigkeit. Und das Delikt, was ihm vorgeworfen wurde, er war der Verräter unserer Väter, unter Anführungszeichen. Er hat gegen den Tempel gesprochen, gegen Mose, gegen das Gesetz gesprochen. Er hat die Christen als Tempel Gottes bezeichnet und vieles mehr. Ein Verräter der Väter. Und die Strafe für einen so vogelfreien Mann wie dem Saul, Deckname Paulus, kann man sich vorstellen. Das war wahrscheinlich sowas wie Steinigung, wenn wir ihn nur erwischen würden. Das ist eh schon einmal knapp gewesen. Vogelfrei, so wie der Luther einstens. Und das alles in Jerusalem. Jerusalem, heute eine Millionenstadt, 1 Million Einwohner circa. Hier habe ich ein Luftbild gefunden und das habe ich deshalb gewählt, weil es so in der Zwischenzeit drinnen ist, aus dem Jahr 1934. Das ist ja bekannt, der heutige sogenannte Tempelplatz. Und in etwa zeigt dieses Bild auch die Ausdehnung der Stadt Jerusalem zu Paulus und Jesu Zeiten. 25.000 Einwohner damals, heute 1 Million, und wesentlich kleiner. Wenn man das vergleichen würde jetzt mit Spital, diese Größe der damaligen Zeit, dann könnte man sich das so vorstellen, da ungefähr ist die Trautalperle und da oben ist die evangelische Kirche und herüber ist der Fiat Dörfler in der Vorstadt und da herunten ist die Bonau mit der Lisa. Das ist in etwa die Ausdehnung gewesen. Nicht ganz 1 Quadratkilometer, zur damaligen Zeit und heute natürlich etwas größer. 10 mal 10 Kilometer. Was man hier gar nicht mehr sieht, ist die Stadt Davids. Das ursprüngliche Jerusalem, als es noch Jebusiterstadt war, das befand sich hier. auf diesem Bergrücken, dem Berg Zion. Da ist das Kidron-Tal, da kommt das Hinnom-Tal, Käsemacher-Tal. Aber der Berg Zion, das, die Davidstadt, war hier gelegen. Und im Jahr 1934 waren dort blühende Wiesen und Äcker. Gar nichts. Warum war das so? Und das haben wir ja letztes schon gesehen, als ich da von Flavius Josephus etwas vorgelesen habe. Ich habe noch einmal was von Flavius Josephus genommen. Der hat da Folgendes gesagt: Wohin ist sie entschwunden? Wer? Die großmächtige Stadt? So wie der Dieter gesagt hat, das Rednerpult wird zu klein. Wohin ist sie entschwunden, die großmächtige Stadt, einst des ganzen Judenvolkes Metropole, die nach unserer heiligsten Überzeugung der Wohnsitz Gottes war? Mit der Wurzel ist sie ausgerottet, bis in ihre Fundamente zertrümmert, und nur ein einziges Denkmal erinnert an Jerusalem, das Lager ihrer Mörder, Klammer Römer, das sich noch über ihren Ruinen erhebt. Es wurde alles abgegraben, wie wir gehört haben. Und wenn wir das nächste Bild hernehmen, ist es etwas provokant. Also dort, wo die einstige Davidstadt war, war nichts mehr, kein Stein auf dem anderen. Und es gibt ja heute so Behauptungen, dass das, was heute oben der Tempelberg wäre, dass dieses Römerlager ist, was der Flavius Josephus da sagt, weil es ist das Einzige, was über den Ruinen sich noch erhebt. Das sind natürlich Thesen, aber interessant, machen es mal zum Grübeln. Gehen wir noch ein Stück weiter. Paulus hatte Jerusalem an und dazu mal verlassen, nach Pfingsten, um nach Damaskus zu reisen mit Empfehlungsschreiben. Und dort ist ihm ja diese Begebenheit zugestoßen, wo es plötzlich dieses strahlende Licht vom Himmel her gab und er zu Boden ging. Geht es ein Stück weiter? Habe ich noch irgendetwas übersehen? Genau, da ist es. Ein anderer Künstler hat es so dargestellt, wenn dort steht, ich fiel zu Boden, dann bedeutet das so vieles wie, ich war derart mit dem Boden verbunden, ich hätte mich jetzt am liebsten in der Erde verkrochen. Denn es hat ihn ja sprichwörtlich der Bannstrahl Gottes getroffen. Und aus dem Alten Testament wissen wir, was geschehen ist mit Völkern, über die der Bann vollstreckt wurde. Da wurde alles getötet. Und dem Paulus erging es jetzt so. Der Bannstrahl Gottes hat ihn getroffen. Und die Überlegung war jetzt, was geschieht da weiter? Ich hatte einmal einen Mathematikprofessor, der hat erzählt, er war Bergsteigen und ist damals aus der Wand herausgefallen und in das Seil gefallen. Und vor 60 Jahren war die Ausrüstung weniger professionell als heute. Und da war das Herausfallen aus der Wand und das Fallen in ein Seil lebensbedrohlich. Und von der Mathematik, die er unterrichtet hat, habe ich mir nichts gemerkt. Weil Mathematik nicht zu meinen Lieblingsfächern gezählt hat. Eher Turnen. Aber ich kann mich erinnern an diese Geschichte, als er gesagt hat, als ich da aus der Wand hinausgefallen bin, rücklings, das hat eineinhalb Sekunden gedauert, bis ich wieder im Seil war. In dieser Sekunde lief mein ganzes Leben wie ein Film von meinem inneren Auge ab. Und stellen wir uns das vor, dass das dem Paulus jetzt genauso geht. Es trifft in dieser Bannstrahl und plötzlich merkt er, was ist denn mit meinem Leben los? Muss ich jetzt sterben? Mit dem Leben, was ich bis jetzt geführt habe, habe ich den Tod verdient? Muss ich jetzt sterben? Werde ich sterben? Er hört diese Stimme, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er kriegt diesen Auftrag, geh nach Damaskus hinein. Aber wie soll ich dort hineinfinden, wenn ich nichts mehr sehe? Das erste Mal in seinem Leben war der Saul, damals der Saul, nicht mehr Herr seiner Lage. Er war angewiesen auf die Hilfe und die Gutmütigkeit anderer Menschen. Die hätten ja mit ihm alles tun können, ihn liegen lassen, ihn eventuell hinterrücks umbringen. Alles hätten sie tun können mit ihm. Er erreicht Damaskus und bei all diesem Schrecken und dem Stress, den er da hat, vergisst er sogar auf das Essen, 3 Tage lang. Es ist ihm der Appetit vergangen. Das hat ihn auf den Magen geschlagen. Er war völlig auf sich zurückgeworfen und in sich eingeschlossen. Wir wissen, wie wichtig der Sehsinn ist. Wenn uns der verloren geht, was wäre dann mit einem jeden von uns los? So probeweise einmal 3 Tage. Wir würden versuchen, mit den anderen Sinnen das zu ersetzen. Und für einen Jäger, so wie es der Paulus war, da ist der Sehsinn das Wichtigste. Für jeden Jäger ist der Sehsinn das Wichtigste. Fragt einmal einen Adler, wie will denn der sonst die Maus sehen aus 300 Meter Höhe? Und der Jäger wird zum Gejagten. Völlig in sich hineingeschlossen, abgeschlossen von der Umgebung, auf sich zurückgeworfen, kommen die Fragen, was ist denn bis jetzt mit meinem Leben gewesen? Wo bin ich denn herumgeturnt? In welchen Wänden? Was habe ich denn angerichtet? Ich bin ja ein Mörder. Ich bin ein Schwerverbrecher. Und es ist schon interessant, welche Affinität oder welche Liebe Gott zu Mördern hat. Der Moses, der schlägt den Ägypter. Der David macht einen Auftragsmord. Hetzt der Paulus, der Saul. Steht Schmiere, wenn andere Leute umgebracht werden, bringt andere ins Gefängnis. Gott hat eine besondere Liebe offensichtlich zu Mördern. Diese Rückschau auf das eigene Leben und noch keine Aussicht auf Lösung der Situation. Erst als der Hananias kommt, von Gott selbst beauftragt, und der Hananias hatte wahrscheinlich selbst auch ein bisschen Angst zuerst, bis Gott ihn beruhigt hat, geh nur hin, der ist vorbereitet, geh hin, der wird hören. Kommt dieser Hananias zum Paulus hin, der hat schon Hunger, sieht noch immer nichts. Und jetzt dann sagt der Hananias, du, Saul, Bruder, mach dir keine Sorgen. Der Gott unserer Väter hat dich erwählt. Ja, das ist aber jetzt leichter gesagt wie getan. Ich sieg dich ja nicht einmal. Du könntest ja jeder sein. Du könntest dich ja verstellen, damit du mir nahe kommst und dadurch, dass ich den Christen so viel angetan habe, nehme ich mal an, dass du mir vielleicht das Gleiche antust. Es gibt dir diesen Spruch, wie der Schelm ist, so denkt er über die anderen. Völlig auf das Gehör angewiesen, weil Segen hat er sowieso nichts, vorher auch nicht. Er war vorher ein sehender Blinder. Jetzt war er zwischendurch ein Blinder. Und erst durch das Hören der frohen Botschaft im Grunde wurde er wieder sehend. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Selig sind, die das Wort Gottes hören und tun. Das ist die erste Seligpreisung. Die wollte ich erwähnen, aber danke. Danke. In dieser Situation ruft er den Namen des Herrn an. Das sagt er der Hananias. Rufe den Namen des Herrn an und dann lasse dich taufen und deine Sünden werden abgewaschen sein. Die Reue, die er da in den 3 Tagen hat aufbauen können über seine Missetaten, über sein verkorkstes, gottloses Leben, hat den Saul zur Umkehr geführt. Und dazu, dass er Gott um Vergebung gebeten hat. Bitte vergib mir. Bitte komm in mein Leben. So wie es schon im Joel drinnen steht, im Joel, Kapitel 3, Vers 5. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen Jahwes anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion in Jerusalem wird Rettung sein, wie Jahwe gesprochen hat, und unter den übrig gebliebenen, die Jahwe berufen wird. Und er ruft den Namen Jesus an. Den hat er ja auch erlebt vor Damaskus. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus. Und Jesus, der Name heißt ja, Jahwe rettet. Diese völlige Einheit von Vater und Sohn. Und der Hananias sagt dann noch dazu, und du wirst den Heiligen Geist empfangen. Dann ist die göttliche Einheit vollkommen. Er empfängt das Geschenk, die Gnadengabe des ewigen Lebens. Das Charisma des ewigen Lebens. Wir sind alle Charismatika. Nein. Wir haben alle dieses Charisma bekommen. Und der eine oder der andere kriegt dann noch zusätzliche Aufgaben vom Heiligen Geist. Zusätzliche Geist des Gaben oder Dienstleistungen oder Wunderkräfte, so wie es der Heilige Geist für seinen Leib vorsieht. Der Paulus wurde begnadigt. Er hat einige Geistesgaben ja auch selbst ausüben dürfen, solange es der Heilige Geist ihm zugestanden hat. Er hatte sicher auch die Gabe der Erkenntnis. Denn als er da hat angefangen zu predigen, dann in Damaskus, hat es nicht lange gedauert, dass es Widerspruch hervorgerufen hat und er musste aus Damaskus flüchten. Er ging aber nicht nach Jerusalem, sondern er ging ja fort in die andere Richtung. So wie es im Galaterbrief drinnen steht, er ging nach Arabien. Und erst dann ging er wieder hinauf nach Damaskus und erst 3 Jahre später, in Summe, geht er nach Jerusalem. Und in Arabien, in der Wüste Arabien, also die ganze Gegend südlich von Damaskus, ostwärts vom Jordan hinunter bis nach Petra, im Reich der Nabatäer, vielleicht sogar hinunter bis Midian am Golf von Akaba. Irgendwo da hat sich der Paulus zurückgezogen in die, wie sagt man, auf Oberösterreichisch sagt man Orgacht, in die Einschicht, in die Orgacht. Und dort hat er einen kompletten Reset gemacht. The Great Reset von Paulus, vom Saul zum Paul. Er musste ja alles hinterfragen. Seine ganze Theologie, seine bisherige Religion, die ja auf das Äußere, auf das Irdische gesinnt war. Das, was ich sehe, das glaube ich. Da ist der Tempel, da wohnt Gott, das verstehe ich. Das Himmlische ist ihm verdeckt geblieben. Und jetzt hat sich's aber geändert. Jetzt erkennt er auch in seinem theologischen Wissen, was er mitgebracht hat über das Wort, erkennt er, dass ja Schattenbilder sind vom alten Bund auf den neuen Bund, Schattenbilder des Zukünftigen. Er wird vom irdisch Gesinnten, vom seelisch Gesinnten Menschen zu einem geistlichen Menschen. Das, was wir alle werden oder alle sind. Denn sind wir in Christus, so sind wir eine neue Schöpfung. Durch den Heiligen Geist geboren, wollen wir nicht mehr in den Werken des Fleisches wandeln, sondern im Geist wandeln. Und schön getrenntes Halten. Ja, besser im Geist wandeln, als immer auf das schauen, was das Fleisch noch immer vollbringen könnte. Ist viel einfacher. Und in diesem Rückzug, vielleicht hat er sogar den Berg Sinai besucht in Midian, damit er schaut, wo sind denn unsere Väter, wo ist denn mein Volk Israel herumgezogen in der Wüste. Das schaue ich mir auch einmal an, damit ich das mir verinnerliche. So habe ich den Faden verloren. Dieter, hilf mir. Wo war ich denn jetzt? Berg Sinai. Vielleicht war er sogar dort. Und alles hat sich geändert. Und daraus ist ja, wie es heute so schön heißt, die paulinisch-neutestamentliche Theologie geworden. Er hat in dieser Gabe der Erkenntnis hat er angefangen zu erklären, wie das alles gemeint ist. Was wir für eine Bilder im alten Bund schon bekommen haben, dass wir das im neuen Bund leben können. Bis zu dem Moment, wo er auch gewusst hat, das damalige Jerusalem oder das irdische Jerusalem ist ein Abbild oder eigentlich das Gegenstück zum himmlischen Jerusalem. Er traut sich sogar einmal zu sagen im Galaterbrief, dass das Jerusalem jetzt die Hagar, die Magd ist. Und das ist der Berg Sinai in Arabien. Und wir haben eine andere Mutter, das obere Jerusalem, in dem wir schon das Bürgerrecht haben. Es hat sich alles umgedreht. Der Paulus, der losgezogen ist und wo jemand gesagt hat, hey Paulus, mach weiter so. Super, verfolge die Christen. Der Teufel hat dich lieb. Bis zu dem Moment, wo er diese Begegnung gehabt hat. Jesus ist ihm begegnet dort, wo er ihn am meisten gebraucht hat. Und zum Schluss zu seiner neuen Bestimmung. Zur Bestimmung, ein Apostel der Völker zu werden. Und sein Evangelium in die Welt zu tragen. Zuerst war er fremdbestimmt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in Christus hat er seine wirkliche, wahre Bestimmung gefunden. So wie jeder von uns. Ich habe fünfmal so viel aufgeschrieben, aber jetzt sage ich nichts mehr. Ich habe Jesus gebeten, er möge mir das in den Mund legen, was ich sagen soll. Ich habe mich nach besten Möglichkeiten bemüht. Es war vielleicht nicht ganz Konzept. Ich bitte euch, nehmt es mit, dass du in Christus ein neuer Mensch geworden bist, dass du geliebt bist, dass nichts mehr zwischen ihm und dir steht. Alles ist bereinigt durch Christus. Wir lassen auch keine Gesetzlichkeit dazwischen hineinkommen. Wir bleiben in Verbindung, jeder für sich und wir gemeinsam mit unserem Herrn Jesus. Amen.